Gleich zum ersten Fall. Eine 18-jährige Schülerin kommt zu Ihnen auf die Notaufnahme. Sie hat einen Kollaps gehabt und seit einem Tag hat sie Schwindel, Müdigkeit, Schmerzen im Rücken und seit dem Morgen sogar starke Thoraxschmerzen. Wenn Sie so wollen, Risikofaktoren, kardiovaskuläre, wenn Sie überhaupt mit 18, wenn man davon sprechen kann, sie raucht, sie nimmt die Pille, hat aber keine kardiale Familienanamnese und nimmt abgesehen von dem Ovulationshemmer auch keine regelmäßige Medikation. Das ist das EKG. Bitte prägen Sie sich das ein. Das ist mit 50 mm pro Sekunde geschrieben, aber ich glaube, um das geht es jetzt gar nicht, sondern schauen Sie, was könnte dieses EKG sein. Schauen Sie auf die P-Zacken, schauen Sie auf den QRS-Komplex, wie schaut der QRS-Komplex aus? Und die Frage an Sie ist jetzt, was ist das EKG? Ist es ein Linksschenkelblock? Ist es ein Rechtsschenkelblock? Also Sie müssen jetzt A und B in 1, 2, 3, 4 bitte umdenken. Ist es ein AV-Block zweiten Grades oder ein AV-Block dritten Grades mit einer kompletten AV-Dissoziation? D, 100%. Also es funktioniert sehr gut, Sie haben das richtig gesagt. Der normale Sinusrhythmus, durch was ist der ausgezeichnet? Wissen Sie das? Also vor jedem QRS-Komplex kommt eine B-Welle, eine B-Zacke. Und diese B-Zacke sollte noch dazu positiv sein in Ableitung 1 und 2. Und wenn wir hier schauen, positiv, ja, das stimmt, können wir nicht sagen, aber in 2 ist sie positiv, der Vektor ist positiv, aber wir wissen sicher, hier kommt nicht nach jeder B-Zacke ein QRS-Komplex. Man hat auch das Gefühl, dass kein wirklicher Zusammenhang zwischen den P-Zacken und dem QRS-Komplex besteht. Es besteht also hier ein AV-Block dritten Grades. Ein gewisses Maß an Überleitung kann man nie ganz ausschließen natürlich. Es kann sein, dass auch teilweise die Schläge übergeleitet werden. Was dagegen spricht, ist dieser bizarr verbreiterte Block, also dieser breite Kammerkomplex. Wir nehmen also an, es ist ein Kammerersatzrhythmus bei AV-Block dritten Grades. Bei einer jungen Schülerin, 18 Jahre. Was nehmen Sie jetzt als Medikation? Das ist jetzt natürlich, sind jetzt ein paar Medikamente dabei, die Sie vielleicht nicht im täglichen Gebrauch kennen. Das Aschmalin, das Giloritmal, ich weiß nicht, ob Sie das einsetzen. Das ist ein Natriumkanalblocker, ein Klasse 1 Antiarrhythmikum. Wollen Sie hier mal schauen, ob man dadurch vielleicht die Erregungsleitung verbessern kann? Sein Nitroglycerin vielleicht? Atropin? Wirkt es da? Adrenalin? Was würden Sie vorschlagen? Die Patientin spricht mit uns, der Blutdruck ist erhalten. Was würden Sie hier vorschlagen?
Ich glaube, mehr wird es nicht.
Okay, dann blenden wir ein. Also wir haben die C, Atropin, jawohl. Aschmalin, das geben wir nicht natürlich. Das ist ein Antiarrhythmikum, da haben Sie schon recht. Rhythmusstörung ist es ja eine. Aber das Giloritmal ist ein Natriumkanalblocker, das macht die Kammerkomplexe noch breiter. Das wollen wir nicht. Macht auch eine AV-Blockierung, das wollen wir sicher nicht. Aber das Atropin ist immer eine gute Idee. Die Frage ist, bei diesem AV-Block 3, ob es wirken kann. In den Reanimations-Guidelines, wenn also hier die Patientin jetzt schon bewusstlos wäre oder fast bewusstlos wäre, wäre auch eine Möglichkeit das Adrenalin. Also die richtige Antwort lautet hier in dem Fall Atropin. Atropin, was macht das Atropin? Es ist also es kommt zu einer Vagolyse. Das heißt, Sie setzen den Einfluss des Nervus vagus auf die Herzerregungsleitungsstörung, auf die Herzerregung aus. Und das ist das Gift der Tollkirsche, wie Sie sicherlich wissen. Und wenn Sie so 2 Milligramm, 3 Milligramm spritzen, haben Sie eine komplette Vagolyse. Das heißt also, dann haben Sie das getan, was das Medikament kann. Die Nebenwirkungen sind Mundtrockenheit und Halluzinationen. Aber in dem Fall natürlich in dieser Situation nimmt man das in Kauf. Und das hat man auch gegeben. Was sagen Sie jetzt zu diesem, jetzt ist es mittlerweile geschrieben, mit 25 mm pro Sekunde das EKG. Und jetzt haben Sie eine Verbesserung Ihrer Situation, weil die Herzfrequenz nicht mehr um die 30 ist, sondern zwischen 50 und 60, 60 pendelt. Das sage ich jetzt so dazu. Und die Frage ist, was ist das jetzt für ein Blockbild, für ein komisches? Sie wissen ja, die Blockbilder, da meinen rechtsschenkelblockartige Bilder, linksschenkelblockartige Bilder, wenn man es einteilen kann. Aber was ist das jetzt für ein Blockbild hier? Und warum? Was ist das für eine komische Ableitung im V3? Passt das überhaupt dazu? Und deswegen frage ich Sie um die Diagnose, ist es ein Linksscheinblock? Ist es ein Linksscheinblock mit vielleicht sogar Verdacht einem ST-Hebungsinfarkt? Abgekürzt STEMI kann man auch ST-akutes Koronarsyndrom, ST-Hebungsakutes Koronarsyndrom. Ist es eine Perikarditis, womöglich? Oder ist es ein Rechtsscheinblock? Das ist die Frage an Sie. Die nicht abstimmen, die denken hoffentlich mit. Und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Jawohl. Linksscheinblock, ja, sehr gut. Also jetzt die Minderheit, es wird weniger, aber ist egal. Viele glauben, das ist ein Linksscheinblock mit einem Verdacht auf einen ST-Hebungsinfarkt. Und das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Linksscheinblock stimmt auch, da haben sie sich nicht. Perikarditis, schauen wir mal. Aber Rechtsscheinblock ist es keiner. Das kann man sicher sagen, weil wir haben einen geknoteten Kammerkomplex in V4 bis V6. Also diskutieren wir weiter. Beides kann sein, aber Rechtsscheinblock ist es nicht. Linksscheinblock kann man noch als Grot dazunehmen. Also die ersten drei Balken haben nicht Unrecht. Und jetzt zeige ich Ihnen nur kurz, wie man das ein bisschen einteilen kann. Was eben komisch ist, ist das hier. Also was erwarten wir bei einem normalen Linksschenkelblock? Der kann positiv mal sein im V3, das ist manchmal anlagebedingt. Aber wir erwarten, dass die T-Zacke diskordant zur Hauptausschlag Richtung des QRS-Komplexes ist, wie hier. Sie sehen also hier einen positiven QRS-Komplex und eine negative T-Zacke. Das ist ja typisch für den Linksschenkelblock, einen geknoteten Kammerkomplex, einen breiten Kammerkomplex in Ableitung V4 bis V6. Und hier haben wir aber auch schon einen positiven Ausschlag und plötzlich haben wir aber eine konkordante ST-Streckenhebung. Und das passt nicht gut dazu. Ich habe hier ein Schema auch aufgezeichnet. Wenn Sie, um den Unterschied noch zwischen Perikarditis und ST-Hebungsinfarkt ein bisschen zu illustrieren, das ist nicht immer hundertprozentig, aber es ist ein Hinweis. Wenn Sie eine konvexe ST-Streckenhebung haben, konvex hier, dann hat das Smiley ein sehr trauriges Gesicht, dann ist das ein Verdacht auf ST-Hebungsinfarkt. Horizontal ist neutral, aber wenn es so konkav ist, dann deutet das eher darauf hin auf eine Perikarditis. Ist nicht, natürlich ist immer ein EKG, ist ja nur ein Hilfsbefund, aber es ist ein möglicher Hinweis. Aber hier, wenn wir das genau anschauen, das gefällt uns hier nicht. Das ist zumindest horizontal oder leicht, vielleicht sogar konvex. Also da müssen wir schon ein bisschen hellhörig sein. Und diese Patientin hat ja Thoraxschmerzen noch dazu. Ganz starke gehabt, jetzt geht es ja besser. Also zumindest müssen wir es in unsere Differentialdiagnose mit einbauen, dass diese Patientin neben ihrem AV-Block 3, was ja auch komisch ist, sozusagen, das kann im Rahmen einmal einer Perimyokarditis auftreten, keine Frage, aber es kommt natürlich auch häufiger vor im Rahmen von ST-Hebungsinfarkten. Das will ich Ihnen nur zeigen, also wenn Sie sowas sehen, Sie müssen nur das Erste sich merken, wenn Sie also eine ST-Hebung haben, über 1 mm in einem QRS-Komplex, der positiv ist, beim Linksschenkelblock, dann ist das sogenannte Scarbossa-Zeichen. Und wenn Sie dieses Zeichen haben, dann haben Sie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen ein ST-Hebungsinfarkt vorliegt. Also bitte merken, der Linksscheinblock, früher hat man gesagt, den können wir gleich weggeben, wenn ein Linksscheinblock auftritt mit akuten Thoraxschmerzen, ist er zu beachten. Aber wenn Sie so ein Zeichen sehen, dann haben Sie schon eine sehr hohe Spezifität, dass es hier wirklich ein ST-Hebungsinfarkt ist. Noch einmal zu diesem Bild. Und zur Auflösung dieses Falles, ich habe Ihnen jetzt nicht alles mitgebracht, sie hat ein unauffälliges Koronarangiogramm gehabt, aber in der MRD, die man dann gemacht hat, eine Narbe, eine transmurale, einen Late Enhancement, eine Narbe im Bereich anteroseptal. Ein sogenannter Myokardinfarkt ohne nachgewiesene Obstruktion. Man könnte natürlich weiter sagen, es war vielleicht eine Fokale, eine Embolisation, man muss hier weiterschauen, es kann eine Dissektion gewesen sein, aber eine Myokarditis ist in dem Zusammenhang Perimyokarditis sehr unwahrscheinlich. Der Linksscheinblock hat sich komplett aufgelöst nach ein paar Tagen, was auch dafür sprach, dass zumindest eine transiente Ischämie da war. Die Frage ist, wie behandelt man diese Patienten? Sie ist eine junge Frau, man wird ja natürlich raten, das Rauchen aufzugeben, wie wir es ja allen unseren Patienten tun, aber so richtig konkrete Behandlungsangaben haben wir in diesem Fall nicht. Aber ein sehr interessantes Beispiel, dass man auch bei jungen Menschen auch manchmal an so eine Möglichkeit denken soll. Es sind jetzt 18, ist sicher extrem, aber wenn eine junge Frau oder ein junger Mann zu Ihnen kommt, denken Sie auch daran, Es ist nicht immer eine Myokarditis, es kann auch durchaus ein akutes Coronarsyndrom hinter solchen Symptomen stecken. Ein nächster Patient, 51-jähriger Mann mit typischen Brustschmerzen, er hat Risikofaktoren, eine arterielle Hypertonie und eine Hyperlipidämie. Er nimmt schon braverweise ein Statin, 40 Milligramm, das ist ein Blutdrucksenker, das kann der Sartan, und hat seit Wochen AP-Symptomatik sogar einmal in Ruhe gehabt, und heute Morgen hat er dann, also heute Morgen, Sie sind in der Notaufnahme virtuell, hat er dann Schmerzen bekommen und hat dann auch nach Morphium Schmerzen immer noch gehabt. Er bekam vom Notarzt 4000 Einheiten Heparin, 250 Milligramm Aspisol, und das erste Troponin war schon positiv. Das ist das EKG. Das ist noch ein Beispiel aus dem AKH. Und jetzt sehen Sie, das EKG ist jetzt nicht so, dass Sie gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen. Hier scheint auch der Computer, auf den kann man sich nicht immer verlassen, schreibt abnormales EKG, na gut. Aber was hat dieser Patient sozusagen, welche Differentialdiagnose wollen Sie hier an erster Stelle stellen? Wenn Sie insbesondere hier schauen, an zwei Sachen, vielleicht diese kleine Kutzacke schon zu beachten, aber auch diese ST-Streckensenkung, vielleicht wollen Sie noch genau anschauen in 3 und AVF, und ja, ansonsten vielleicht auch noch ein biphasisches T hier in Ableitung V6. Also was ist Ihre Differentialdiagnose? Ist es ein alter Hinterwandinfarkt? Ist es ein ST-Hebungsinfarkt? Ist es ein Nicht-ST-Hebungsinfarkt? Oder ist das Ganze unspezifisch und Sie müssen weiterschauen, was dieser Patient haben könnte? Bitte stimmen Sie jetzt ab. Hier trauen sich ein bisschen mehr schon darüber. C, genau, Sie haben auch die meisten am Recht. 70% schwankend mit dem Nicht-ST-Hebungsinfarkt, hier abgekürzt als Nicht-ST-Hebungs-akutes Coronarsyndrom, weil, Sie haben schon richtig gesagt, dieser Patient hat keine ST-Streckenhebung, er hat eine ST-Streckensenkung in Ableitung 3 und AVF, und er hat dieses kleine Q. Zur Q-Zacke nur Folgendes: Es ist der negative Ausschlag am Beginn der Kammererregung. Die Dauer sollte sein unter 40 Millisekunden und die Amplitude unter 25% der dazugehörigen R-Zacke. Also dieses Q, das wir hier gesehen haben, ist von der Breite her gesehen erfüllt es das Kriterium. Die Tiefe ist nicht hundertprozentig spezifisch. Man muss es aber in die EKG-Diagnose aufnehmen, weil so ein Q kann auch während einer STEMI auftreten und auch wieder verschwinden. Auch bei ST-Hebungsinfarkten kann es auftreten und wieder verschwinden. Es ist also nicht ganz unspezifisch. Wenn Sie hier also dieses Q nochmal anschauen, ist es zwar nicht 25% des zugehörigen Kammerkomplexes tief, aber es ist knapp ein Kästchen. Ein Kästchen sind 40 Millisekunden. Das gehört schon mal berücksichtigt. Und die Frage ist, die ST-Strecke, das habe ich Ihnen nur mal hier eingeblendet, das soll auch hier natürlich ein gewisser Teaching Point sein. Die ST-Strecke, die erwarten wir, die messen wir am besten, indem wir alle BQ-Strecken verbinden, und dann messen wir sozusagen, ob diese Strecke hier von der isoelektrischen Linie abweicht. Natürlich Alarm immer bei ST-Streckenhebungen, aber natürlich ST-Streckensenkungen gehören berücksichtigt und dementsprechend auch das weitere diagnostische Verfahren gewählt. Hier sehen Sie diesen J-Point nach 80 Millisekunden, und hier ist die ST-Strecke zu bewerten. Normal ist hier isoelektrisch die T-Zacke, nur zur Erinnerung, entsteht bei der Repolarisation der Kammern und ist meist positiv, konkordant zur R-Zacke. Die Amplitude ist ein Achtel bis zwei Drittel. Es gibt komische Formen der T-Zacke. Es gibt also unser normales T, aber es gibt übertrieben hohe, schmale Ts bei Elektrolytstörungen, bei der Hyperkalämie, aber auch am Beginn eines Myokardinfarkts kann diese T-Zacke hoch sein. Die ist vielleicht nicht immer ganz so schmal dann wie bei der Hyperkalämie, aber auch berücksichtigt gehört ein terminal negatives T oder ein symmetrisch negatives T. Das ist hinweisend für eine Myokardischämie. Ein präterminal negatives T ist unspezifisch, deutet auf einen unspezifischen Myokardschaden oder kann auf einen unspezifischen Myokardschaden hinweisen. Ein flaches T genauso. Ein Fall 3. Dieser Patient hatte dann tatsächlich einen Nicht-ST-Hebungsinfarkt, nur zur Vervollständigung, und wurde dann akut gestentet. Wie man dann, in welchem Zeitrahmen man da vorgehen muss, zu dem kommen wir dann noch vielleicht später. Ein 46-jähriger Herr, Diabetiker, Diabetes ist bei, was alle kardiovaskulären Erkrankungen betrifft, immer etwas, was unsere Alarmglocken läuten lässt. Er ist nicht insulinbehandelt und er hat schon einen Myokardinfarkt gehabt, hat einen Stent bekommen 2011. Er ist übergewichtig, hat heute Brustschmerzen bekommen. Ich sage heute, also am 20.01.13 war das, ging dann erst 2 Tage später bereits beschwerdefrei wieder auf die Notaufnahme. Er hatte Aspirin in seiner Dauermedikation, Metformin und einen AC-Hemmer. Das ist das EKG. Und jetzt frage ich Sie, ob Ihnen das EKG komisch vorkommt. Wir haben vorher gesagt, Sinusrhythmus, was ist da das Kennzeichen? Einerseits, also das ist jetzt ein Nebenbefund bei diesem Patienten, es ist kein Sinusrhythmus, weil es ist nicht vor jedem QRS-Komplex eine B-Zacke. Und vielleicht bemerken Sie es auch von der Distanz auch ganz gut, dass hier eigentlich der Rhythmus relativ irregulär ist. Also der Patient leidet offensichtlich an Vorhofflimmern. Was haben wir hier noch? Wenn Sie hier schauen, Ableitung V1, V2, haben wir vielleicht, wenn Sie die SD-Strecken hier anschauen, in V4, V5, V6 und auch in 2, unter Umständen sehen Sie etwas, aber auch in 3. Und vielleicht sagen Sie mir Ihren Verdacht. Ist es ein alter Vorderwandinfarkt, ein Estebungsinfarkt, ein Nicht-Estebungsinfarkt oder ist das Ganze unspezifisch? 4 Möglichkeiten. Ja, es ist nicht so ein einheitliches Bild. Es ist auch hier wieder ein Non-Estemi, man sieht keine Estehebungen in 2 konsekutiven Ableitungen, das ist die Voraussetzung. Um mindestens 0,1 Millivolt, wenn außer Ableitung V1 bis V3, da darf man ein bisschen mehr heben. Junge Männer um 0,2 Millivolt versetzt, ältere Männer 0,15 und Frauen über 0,1. Also Ableitung V1 bis V3 sind ausgenommen, aber sonst müssen es immer 2 konsekutive Ableitungen sein und die Mindesthebung muss 0,1 Millivolt sein, dann spricht man von einem Estehebungsinfarkt. Wenn es nur eine Ableitung betrifft, wie bei unserem Patienten in V1, dann ist es im Prinzip zu wenig. Wichtige Updates stehen aus. Gut. Also ein Nicht-Estehebungsinfarkt, das war richtig bei diesem EKG. Ein 86-jähriger Herr mit Rheuma. Rheuma ist ein vielleicht nicht zu wenig bekannter Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen. Jede chronische inflammatorische Erkrankung ist ein Risikofaktor für eine kardiovaskuläre Erkrankung, aber auch insbesondere für die KHK. Er hat eine Hyperlipidämie, eine COPD, hat Cortison in seiner Dauertherapie, ein nicht-steroidales Antirheumatikum, Pantoprazol für den Magen und noch eine Inhalationstherapie, hat Brustschmerzen, kam relativ rasch ins Krankenhaus und das ist das EKG. Sie beurteilen wieder hier, ob es ein Sinusrhythmus ist, aber jetzt können wir natürlich nicht genau in das EKG gehen. Es ist meistens ja auch, kann man sich beim EKG relativ gut auf seinen ersten Eindruck verlassen, aber was ist hier auffällig? Ist die SD-Strecke normal, fragen wir uns, in Ableitung 2, 3 und VF zum Beispiel. Und was ist es dann in Ableitung V1 bis V3? Haben wir hier SD-Streckensenkungen? Hat der Patient beides, einen Hebungsinfarkt, einen Nicht-Hebungsinfarkt? Bitte überlegen Sie sich das und stimmen Sie ab. Ist es eine Infarktnarbe? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder ist es überhaupt unspezifisch und wir müssen an ganz was anderes denken? Sehr viele Stimmen, legen Sie hier fest. 100%, ich gratuliere. Es ist ein Estebungsinfarkt. Und jetzt frage ich Sie aber weiter. Wo war der? Vorderwand lateral, transmural, Hinterwand posterolateral, lateral. Jetzt müssen Sie sich natürlich erinnern. Aber es ist 2-3 AVF, deswegen gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten hier. Obwohl natürlich das eine nicht ganz falsch ist, transmoral, nur hat es in dem Sinne nichts zu tun, aber schauen wir mal nach, wie die Abstimmung ist. Weil die Lokalisation transmoral ist natürlich eine blöde Aussage. D, also das vierte, das stimmt, also Hinterwand posterolateral, ganz richtig. Vorderwand sind einige wenige. Ich hoffe, das EKG kommt nochmal. Ich zeige es Ihnen noch einmal die Stadien des Estebungsinfarktes. Am Anfang haben wir eine Erstickungs-D, Stadium 1 kann das D hochpositiv sein, dann das Stadium 1, das wir hier gesehen haben, in Ableitung 2, 3, AVF, V5 und V6, deswegen postolateral, V5, V6, lateral. Und T ist noch positiv sozusagen. Und dann im Stadium, das ist das frische Stadium, das dauert bis zu 12, 24 Stunden. Nach einem Tag kommt es dann zu einer T-Negativierung und einem Rückgang der ST-Streckenhebung. Stadium 3 ist dann schon älter, nach einigen Tagen die ST-Hebungen verschwinden können, persistieren bei Aneurysmata-Bildungen. Aber die ST wird dann negativ und das Stadium 4 bleibt oftmals nur eine Kuhzacke zurück. Und der Patient, und jetzt frage ich Sie natürlich noch, warum hat er keinen NSTEMI auch noch gehabt? Der hat er gesenkt in Ableitung V1 bis V4. Ich habe es, glaube ich, gehört, das ist Spiegelbild. Also die Hebung schlägt die Senkung. Also wenn Sie irgendwo heben, müssen Sie davon ausgehen, dass irgendwo spiegelbildlich hier auch eine Senkung eintritt. Das ist insbesondere bei einer spezifischen Diagnose, bei einem spezifischen Myokardinfarkt, beim sogenannten Posterioinfarkt, ganz wichtig. Das ist oft das einzige Zeichen für den Posterioinfarkt, dass man in V1 bis V3 nur Senkungen hat, weil die wahre Hinterwand am Oberflächen-EKG schlecht repräsentiert ist. Also wenn Sie den Verdacht haben, dass der Patient eine akute Koronarokklusion haben, ich habe dann später noch ein Beispiel damit, dann müssten Sie auch andere Ableitungen in Erwägung ziehen, nämlich die Ableitung V7 bis V9. Sie müssen einfach die Brust- und Ableitungen verlängern, dann sehen Sie manchmal auch Hebungen, wenn Sie tiefe Senkungen zum Beispiel haben, in V1 bis V3, der Patient hat typische Beschwerden für einen ST-Hebungsinfarkt, dann denken Sie daran. Ein 49-jähriger Mann, das ist jetzt ein bisschen ein spezifischeres Thema, hat massive Schmerzen, die Extremitäten, die sind kühl, er spricht unverständliche Laute, der Blutdruck ist mau, sehr mau, 75 zu 30, er hyperventiliert und das EKG zeigt dieses Bild. Jetzt haben wir gesagt, die Stadien des Myokardinfarktes, ST-Hebungen und so, ist ganz gar nicht so leicht, aber schauen Sie sich's an, er hebt sogar ein bisschen in 2, 3, AVF, ich beschreibe es jetzt für Sie ein bisschen und er hebt natürlich auch da in anderen Ableitungen sehr massiv. Man fragt sich eigentlich, wo hebt er nicht? Er ist überraschenderweise relativ radikal. Was ist das? Es ist ein Infarktnarbe, es ist ein Ästhebungsinfarkt, ein Nicht-Ästhebungsinfarkt oder unspezifisch. B und D unspezifisch. Ja. Also in dem Fall mit diesen Hebungen, die passen schon alle ganz gut zusammen. Also der Patient hat Zeichen eines Schockzustandes. Er fährt sich kühl an und erhebt in der Brust- und Ableitung mit Erstickungs-T, obwohl Sie schon gesehen haben, er hat dort keine Erzacke mehr. Also der Verdacht ist absolut, dass das ein komplizierter ST-Hebungsinfarkt ist, kompliziert durch einen kardiogenen Schock. Wenn Sie so etwas sehen, auch diese unverständlichen Laute sind ganz typisch durch die zerebrale Minderperfusion, durch die kühlen Extremitäten. Es reicht, dass Sie sagen, okay, das ist ein ST-Hebungsinfarkt mit kardiogenem Schock. Und diese Patienten profitieren insbesondere von einer sehr raschen Revaskularisation, wie alle ST-Hebungsinfarkte, aber diese Patienten, da ist auch das Time Delay zur Behandlung, zur Wiederöffnung des Gefäßes absolut mit dem Überleben assoziiert. Also ST-Hebungsinfarkt war richtig in dem Fall und der Patient hatte einen Verschluss, einen ganz proximalen Verschluss der LAD. Diese Hebungen in 2-3 AVF, das sehen Sie manchmal, wenn das Vorderwandgefäß der Ramus interventricularis anterior sehr groß ist und um die Ventrikelspitze herum führt. Das ist dann kein Hinterwandinfarkt. Man schaut sich immer das Ausmaß der größten Hebung ab. Was uns ein bisschen verdächtig vorkommt, ist die fehlende R-Progression in V1 bis V4. Es kann sein, dass das nicht ganz frisch war und dass der Patient einen zweiten Infarkt gehabt hat. Aber zumindest war die LAD bei diesem Patienten verschlossen. Das habe ich jetzt schon beantwortet, das war so die Vorderwand, das überspringen wir jetzt einfach. Ein nächster Patient, ein bisschen ein anderes Beispiel, der hat seit Tagen einen Schwindel. In der Anamnese ist ein Hinterwandinfarkt bekannt, vor 12 Jahren. Er hat eine arterielle Hypertonie, ist mit einem Beta-Blocker und einem Diuretikum gut eingestellt. Also der Blutturbidität 160 zu 90, die Atemfrequenz 16, das ist das EKG. Die Frage wieder an Sie, wir achten jetzt auf den Rhythmus, ist es ein normaler Rhythmus, ist es kein normaler Rhythmus, kommt nach jeder P-Zacke ein QRS-Komplex oder fällt der hin und wieder aus? Und wie verhält sich überhaupt diese P-Zacke im Verhältnis zum QRS-Komplex? Also wenn wir hier anschauen, ist das P und der PQ-Abstand wird vielleicht immer breiter, 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 breiter. Und gut. Ist es ein AV-Block 2 Wenckebach oder Mopitz Typ 1? Ist es Vorhof-Riemann, AV-Block 2, Mopitz 2 oder ein AV-Block ersten Grades? So, 26 Stimmen, also wir können schon mal schauen. Ja, super. Ein Wenckebach. Warum Wenckebach? Das war zwar ein Holländer, da habe ich in Österreich gewirkt, deswegen sagen wir Wenckebach. Sonst sagt man oft auch Mopitz Typ 1, weil die PQ-Zeit immer länger, länger, länger wird, bis es komplett ausfällt. Therapie der Wahl. Also das ist richtig. Therapie der Wahl hat einen Beta-Blocker. Als erstes ist sicher, es indiziert, dass man den Beta-Blocker pausiert oder absetzt. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier der V-Knoten erkrankt ist, so weit erkrankt ist, dass er einen Schrittmacher braucht, dann die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Aber zumindest als Erstmaßnahme ist das Absetzen des Beta-Blockers hier indiziert. Das ist schon längere Geschichte. Er hat einen Patient, 65 Jahre, heftigste Luftnot. Er hat ein Prostatakarzinom mit leider bekannten Filiationen in die Knochen. Die Auskultation zeigt einen unauffälligen Befund. Der Blutdruck ist mau, Atemfrequenz zu hoch. Die Blutgasanalyse ohne Sauerstoff, eine Hypoxämie mit 55 mm Quecksilbersäure, Sauerstoffpartialdruck. Er hyperventiliert, habe ich schon gesagt, 28 mm Hg, PCO2, pH 7,29. B6S minus 5, die Herzfrequenz um die 100, das Lungenröntgen ist auffällig. Und jetzt, das zeigen Sie, das sieht man im EKG, dieses Bild. Sinusrhythmus natürlich, fragen wir uns jetzt hier. Ist es nicht. Ist jetzt aber auch nicht die Frage. Was könnte aber mit diesem EKG einhergehen, wenn Sie so etwas sehen? Sie haben hier einen Rechtsschenkelblock, einen geknoteten Kammerkomplex in V1 bis V3. Und Sie haben auch hier eine S-Zacke in Ableitung 1, eine Q-Zacke in Ableitung 3. Und diese Anamnese, die ich Ihnen geschildert habe. An was denken Sie jetzt oder was würden Sie jetzt vorschlagen, was Ihre Verdachtsdiagnose ist? Ist es ein Linksschenkelblock? Vorhofflimmern stimmt, ja, aber es ist jetzt nicht die wahrscheinliche Diagnose, ist es eine Pulmonalembolie oder ist es ein STEMI, ein Nicht-Estebungs-Myokardinfarkt? Was glauben Sie? Ja, 100% richtig. Vielleicht habe ich auch ein bisschen geholfen. Oder? Aber es stimmt, es war die Pulmonalembolie. Und das EKG ist natürlich nicht unsere Methode, um eine Pulmonalembolie festzustellen. Sie sehen EKG-Veränderungen, wenn Sie eine Rechtsherzbelastung haben. Und dann ist natürlich die Methode der Wahl hier eine Bildgebung, die Spiral-CT mit Kontrastmittel, dass wir hier die Pulmonalembolie feststellen können. Aber wenn Sie EKG-Veränderungen sehen, dann ist hier mehr Zeitdruck als manchmal, weil wenn eine Rechtsherzbelastung besteht, dann kann auch sein, der Patient ist ja mit dem Blutdruck auch noch nicht so gut. Und es wäre schon eine große Überlegung bei diesem Patienten, rasch zu einer thrombolytischen Therapie dann überzugehen. Wenn hier keine Kontraindikation besteht. Natürlich auch die Anamnese, ich habe es Ihnen schon ein bisschen hingewiesen, mit Prostatakarzinom muss man ja besonders auf der Hut sein. Das ist doch ein paraneoplastisches Phänomen, dieser prokoagulatorische Zustand. Also hier ist es klar. Ich zeige Ihnen nur ein zweites Bild. Ich glaube, da frage ich nichts dazu. Wenn Sie Bus-Seniorenreise hören, dann ist es natürlich klar mit leichter Atemnot, was es ist, mit normalem Blutdruck. Ich wollte Ihnen das nur zeigen. Weil manchmal sehen Sie eine Rechtsherzbelastung nicht anhand eines, hier sehen Sie auch einen S1-Q3-Typ, aber hier sehen Sie T-Negativierungen, V1 bis V3. Das ist oft das einzige Zeichen der Rechtsherzbelastung. Also wenn Sie sowas sehen, denken Sie weiter und sagen, okay, die Lungenembolie ist schon sehr wahrscheinlich, wie bei dieser Patientin. Jetzt gehen wir ins klinische Setting. Aber es kann auch im Notfallsetting sehr wohl passieren. 77-jähriger Patient ist wegen Lungenentzündung auf der Intensivstation, er ist bereits extubiert, aber Sie wissen es ja, häufig das Phänomen auf der Intensivstation ist das Delir. Er mag nicht im Bett bleiben, er versucht über die Bettgitter zu klettern und es wird dann eben repetitiv Haldol gegeben als Neuroleptikum. Der Patient damals noch mit einem Gyrase, immer mit Davanik behandelt und plötzlich zeigt der Monitor einen 3-Sterne-Alarm, das hier. 3-Sterne-Alarm war, ich weiß nicht, ich muss es übersetzen, das war zu meiner Intensivzeit, war das, wo man dann schnell sein musste, weil es ganz laut war, zu Recht laut war. Und wenn Sie so etwas sehen, hier sehen Sie übrigens die Pulskurve hier unten. Was könnte das sein? Ein Linkschenkelblock, eine supraventrikuläre Tachykardie, eine monomorphe ventrikuläre Tachykardie oder eine Dorsate de Point, eine polymorphe VT oder was? D, fast alle richtig, nur 13% monomorphe VT. Monomorphe VT, wenn die QRS-Komplexe mit der Amplitude und dem Vektor gleich sind, hier sehen Sie eine wechselnde Amplitude, deswegen diese Spindelform und deswegen die Dorsate de Point. VT stimmt. Dorsate Point ist das Richtige. Warum hat er eine Dorsate Point? Also VT. Was haben wir gemacht mit unserem Haldol? Wir haben die QT-Zeit verlängert. Und das muss man bei jeder Medikation, bei Neuroleptika, bei vielen Medikationen. Es gibt eine QT-Liste im Internet, da werden Sie gar nicht mehr fertig, was alles die QT-Zeit verlängern kann. Früher das Cisabrit, das Prepulsit hat die QT-Zeit verlängert. Wir haben es häufig verwendet bei kritisch Kranken. Das verwendet man heute nicht mehr. Heute wird jedes Medikament auf die QT-Zeitverlängerung geprüft. Manche Medikamente haben das in ihrem Portfolio, wie die Antiarrhythmika, zum Beispiel die Klasse 3 Antiarrhythmika, die müssen die QT-Zeit verlängern, das ist ihr Job, wie das Soltalol oder das Amiodaron. Deswegen sollten Sie, wenn Sie Soltalol ambulanten Setting, sollten Sie nicht so mir nichts, dir nichts beginnen. Sedacoron in Minidosis kann man schon, aber das ist ein anderes Kapitel. Und jetzt übergebe ich das Podium bis zur Pause, damit Sie ein bisschen andere, nicht nur EKG-basierte Fallbeispiele haben, und darf den Oberarzt Strohhal bitten, hier die Fälle zu übernehmen.